Liebe Gemeinde, das Predigtthema heißt heute: Gott ist groß, treu und gerecht. Wir haben gerade schon gemerkt, dass Gott wirklich groß ist, dass er treu ist und dass er auch gerecht ist. Und ich habe eine Geschichte aus dem Alten Testament rausgesucht, die du kennst. Ich werde sie eher erzählen, vielleicht ein, zwei Sätze vorlesen. Die Herausforderung ist immer: Wir kennen schon alles, wir kennen viele Geschichten. Wir sind vielleicht in Vergessenheit geraten. Wir kennen viele Bibelverse. Die Frage ist immer: Spricht mich eine Geschichte noch an? Kann ich aus einer Geschichte was rausnehmen für meinen Alltag als Christ? Etwas über Gott zu wissen reicht nicht aus, um ein fröhliches und vielleicht auch ein siegreiches Leben mit Jesus zu führen, sondern wir müssen das erleben. Deswegen, wenn ich predige, ist in den letzten Jahren für mich immer ein Thema ganz wichtig geworden: meine Beziehung zu Gott und meine Beziehung zu den Menschen, zu meinen Mitmenschen. Ob es Christen sind oder auch Nicht-Christen. Und das gehört irgendwie zusammen. Die Geschichte, die ich rausgesucht habe, geht über Lot. Und ich möchte das so ein bisschen nochmal so zusammenfassen. Die kennen wir, aber vielleicht haben wir auch ein paar Details nicht mehr im Blick. Und manchmal sind die kleinen Details, wir können sie überlesen, dann sagen sie uns nichts. Aber manchmal sind diese kleinen Details ganz tief. Und Gott ist immer jemand, der durch den Heiligen Geist tief geht. Dass wir in der Tiefe unseres Lebens, in unseren Gedanken merken, Wissen ist wichtig, wir müssen Gott kennen, aber Wissen muss ins Herz fallen. Und wenn mich das nicht im Herz berührt, dann gehen wir nach Hause und wir leben ein oberflächliches Christsein. Und das macht im Endeffekt keinen Spaß. Weil die Frage ist ja immer: Hast du letzte Woche etwas mit Jesus erlebt? Hast du ein Gebet gesprochen und du kannst jetzt sagen, dieses Gebet hat sich erledigt? Es ist übrigens normal, wenn wir mit Gott reden oder wenn wir ins Gebet gehen, dass Dinge passieren. Das ist eigentlich normal, weil das ist Gottes Art. Wenn du mit jemandem, mit deiner Familie sprichst, ihn was um etwas bittest, dann werden deine Eltern oder deine Freunde oder deine Geschwister werden dir das auch geben. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute da nochmal tiefer reingehen. Abraham lebte zur Zeit des Alten Testamentes und hatte einen Neffen namens Lot und seine Familie wohnte in Sodom. Ihr wisst, Sodom und Gomorra ist ja so ein Sprichwort, ja. Aber Lot wohnte in Sodom und diese Stadt war schlimm, sie war schlecht. Da gab es Sachen, die wir uns nicht vorstellen können. Und wenn du das so hörst, Sodom, wir können uns nicht vorstellen, was da eigentlich wirklich los war. Aber Gott hat das alles beobachtet und hat dann irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss mit dieser sündhaften Stadt oder mit diesen sündhaften Städten auch in der Umgebung, weil es gab ja auch noch Gomorra. Ja. Abraham und Gott hatten eine spezielle Beziehung. Und weil Gott vorhatte, diese Stadt zu vernichten, spricht er mit Abraham. Ist das nicht cool? Das Schönste, was uns passieren kann oder mir passieren kann, wenn ich merke, Gott redet zu mir im Alltag. Und hier ist das so ganz explizit nochmal im Alten Testament uns hier aufgeschrieben. Und dann sagt Gott zu Abraham, ich werde diese Stadt vernichten. Und dann kriegt Abraham Angst, weil er weiß, Lot lebt mit seiner Familie in dieser Stadt. Und dann fängt er an, aus Angst mit Gott zu sprechen. Sagt, Gott, stopp mal hier. Können wir da nicht noch was machen? Ja, und dann wisst ihr, dass hier eine Verhandlungsbasis entsteht und dann handelt er mit Gott. Ist ja schon frech, oder? Wann hast du das letzte Mal mit Gott verhandelt? Kann man das überhaupt? Nicht über deine Taschengelderhöhung, ne? Mit deinen Eltern und so, ja, versteht ihr? Aber er macht das und er handelt runter von 50 auf 45, auf 40 und auf 30 und auf 20 und auf 10 und komischerweise nur bis 10. Ja? Warum nicht bis 1? Und dann hat Gott gesagt, okay, wenn ich 10 Gerechte in dieser Stadt finden werde, dann werde ich diese Stadt nicht vernichten. Interessant, ne? Nur 10 Gerechte. Das heißt, irgendwie glaube ich, Gott schaut generell durch Städte, durch Länder, er schaut auch auf unser Land und zählt wahrscheinlich die Gerechten. Wie viele Gerechte haben wir in Mülheim? Wie viele haben wir im Ruhrgebiet? Wie viele haben wir in Deutschland? Warum geht es Deutschland so gut? Hast du schon mal diese Frage gestellt? Warum geht es so gut? Vielleicht haben wir ein paar mehr Gerechte. Hoffentlich. Ja? Guck, und wenn du und ich auch, wenn wir wissen, dass wir auch gerecht gesprochen wurden, letztendlich durch Jesus und durch unsere Vergebung unserer Schuld, dann bekommen wir ein anderes Standing. Ja, versteht ihr? Eine andere Position. Und das ist erstmal ganz interessant, das zu realisieren. Ich hatte mal einen Prediger gehört, der hat dann über Syrien gepredigt und er hat gesagt, auch in Syrien bin ich hingegangen und habe geguckt, gibt es in Syrien überhaupt noch Christen, als dann diese ganzen letzten Jahre diese Tumulte da losgebrochen sind. Und er hat gesagt, ich habe Leute gefunden und er hat die gesammelt, dass der Leib Christi sich in Syrien wieder trifft und zusammen betet für das Land. Diese Geschichte geht dann so. Lot sitzt draußen vor dem Tor. Warum? Keine Ahnung. Und er sieht zwei Männer auf sich zukommen und Fremde. Und es waren zwei Engel. Ich weiß nicht, wie die aussahen, ob die ganz normal aussahen, ich weiß es nicht. Wird auch nicht gesagt. Aber Lot erkennt sie und er wird auf sie aufmerksam. Und dann geht er auf sie zu und sagt, kommt in mein Haus, ich werde euch was zu essen geben und ihr könnt übernachten und am nächsten Tag weiterziehen. Und diese zwei Männer wollten eigentlich nicht bei ihm übernachten. Die haben gesagt, wir schlafen draußen. Warum auch immer, aber Lot nötigt sie, ins Haus zu kommen. Dann macht er ungesäuerte Brote, macht also das Essen fertig, gibt ihnen zu essen und auf einmal klopft es an der Tür und eine Meute von jungen und alten Menschen, wahrscheinlich Männer, die wollen in das Haus rein, weil sie haben mitbekommen, zwei Fremde sind in der Stadt. Und anscheinend waren die so schräg drauf, dass die dachten, diese schnappen wir uns und die wollten die im Grunde missbrauchen. Überlegt euch das mal. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und was macht Lot? Er geht raus, springt vor die Tür und sagt, stopp, stopp, stopp. Verschont diese beiden Männer. Ich gebe euch dafür meine zwei Töchter. Die kennen noch keinen Mann. Ist ja auch verrückt, oder? Ja, da könnten wir doch jetzt sagen, hey, Lot, geht's noch? Aber vielleicht, weil Gastfreundschaft so hoch war damals, kann sein, dass ihm keine andere Wahl blieb. Ja, man musste sie ihnen zu essen zu geben und sie beschützen. Und dann sagt Lot, sie sind meine Gäste. Ja, aber die haben sich nicht aufhalten lassen. Die wollten diese beiden Männer rausholen. Ja? Und dann, als es immer schlimmer wurde, griff einer der Engel den Lot am Kragen, holte ihn, zog ihn rein und die schlugen die Masse von Verrückten mit Blindheit. Und dann haben sie die Tür nicht mehr gefunden. Ja? Wie cool ist das denn? Ja? Zwei Männer machen das. Und dann geht es natürlich weiter, wird immer dramatischer. Und dann sagen die Männer, ihr müsst als Familie fliehen, ihr müsst diese Stadt verlassen, weil Gott wird diese Stadt vernichten. Und dann sollen sie ihre Sachen packen und sie wollen nicht. Und dann Lot geht zu den Schwiegersöhnen und er sagt, ihr müsst mitkommen, Gott wird diese Stadt vernichten. Und die haben gesagt, haben ihm das nicht geglaubt. Die haben gesagt, der Lot spinnt. Ja? Die sind nicht mitgegangen. Ihr kennt die Geschichte. Dann schnappen sich die Engel den Lot und die Familie und die nehmen die richtig an die Hand und führen sie raus aus der Stadt und geben ihm klare Anweisungen, was sie zu tun haben. Und Lot verhandelt nochmal, ob er in die Stadt darf oder ins Gebirge gehen muss und so weiter. Das lassen wir mal weg. Auf jeden Fall ziehen sie die raus mit seiner Frau und mit zwei Töchtern. Da waren es nur noch vier. Ja. Und dann, wisst ihr, was passiert ist? Die Stadt wird zerstört und die Frau sollte sich nicht, oder sie sollten sich nicht umdrehen. Warum? Keine Ahnung. Sie sollten wahrscheinlich einfach aus Angst und aus Gefahr, sollten sie geradeaus laufen, so schnell wie es geht und sich in Sicherheit bringen. Frau dreht sich um und wird zur Salzsäule oder ja Salzsäule, zur Säule, Statur. Eine verrückte Geschichte. Ne? Am Ende der Geschichte sehen wir dann nochmal, so ist auch noch eine interessante Begebenheit. Ich habe das jetzt mal nicht vorgelesen, weil das ist, sind so lange Texte. Und es geschah, als Gott die Städte der Gegend vernichtete, gedachte er an Abraham und geleitete Lot aus den Städten, die er zerstörte, in deren Lot gewohnt hatte. Da taucht Gott nochmal auf und geleitet ihn hinaus. Kann man diese Geschichte verstehen? Vielleicht hier und dort. Ich versuche mal, meine Gedanken dazu zu geben, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Und du hast bestimmt vielleicht, hast du vielleicht auch schon was entdeckt, weil es gibt was zu entdecken. Und jeder von uns entdeckt auch ein bisschen was anderes. Das Interessante ist für mich, dass Lot erstmal überhaupt die Engel erkennt. Ja, dass er merkt, da kommen Fremde, aber er merkt, das sind besondere und er erkennt sie. Ja. Seine Töchter anzubieten dem Mob ist schon schräg, würden wir nie machen. Aber wir haben nicht in der Zeit gelebt. Anscheinend war das vielleicht von der Kultur. Auf jeden Fall war Lot auch sehr mutig und irgendwie kannte er Gott. Ist das nicht cool? Er kannte seinen Gott. Und das möchte ich auch nochmal so unterstreichen, wenn du und ich, wenn wir unseren Gott kennen, und das ist so wichtig, dass wir ihn jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr noch besser kennenlernen, auch durch so eine Geschichte, weil dann wissen wir, wen wir vor uns haben, nämlich einen großen und mächtigen Gott, der alles kann. Ja. Die Schwiegersöhne lachten Lot aus. Das heißt, die kannten sich nicht gut genug. Die haben gesagt, ach, der Lot, wir sind nur an die Töchter interessiert, aber was der so glaubt, ja. Und da kann man sich natürlich auch so seine Frage stellen, was ist das für ein Familienleben, dass man sich gar nicht so richtig kennt. Ja. Was können wir von Gott lernen? Der zentrale Punkt, er lässt mit sich reden. Die verhandeln ja knallhart. Guck mal, Gott, du kannst mit Gott reden. Auch über Sachen, die du nicht verstehst. Du kannst auch sagen, Gott, warum musste ich das erleben? Warum er und nicht ich? Aber ist das nicht schön, dass wir sehen, wir können mit Gott reden. Und vor allen Dingen, Gott ist derjenige, der immer sein Wort hält. Gott ist immer, der sein Wort hält. Wir halten unsere Worte eher weniger, aber Gott hält immer sein Wort. Und Abraham und Gott, die hatten einen Bund geschlossen. Ja? Und im Abendmahl feiern wir auch diesen Bund. wo wir diese Zusage haben, dass Gott unser Vater, unser Versorger ist, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Er kann nicht noch mehr tun, geht nicht mehr, hat er schon. Und du kannst deine Lasten und deine Sünden ablegen bei ihm am Kreuz und du kannst wieder gesund werden, von innerlich gesund werden. Gott sucht den Gerechten in einer großen Stadt. Gott sieht die Gerechten in einem Land. Gott nimmt Abraham und Lot ernst. Ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr in dieser Geschichte zu entdecken. Gott ist auch gerecht. Mit Gerecht und Gerechtigkeit tun wir uns ja ein bisschen schwer, ne? Weil wir sagen manchmal, warum hat er überhaupt diese Stadt? Ja, wir wissen nicht, wie sündig diese Stadt war. Und wenn Gott, der lange zögert, einen Entschluss fasst, dann dürfen wir ihn ernst nehmen und das müssen wir anerkennen. Er ist der Große und wir Menschen, wir sind die Kleinen. Er lebt ewig, er ist schon, war am Anfang und ist am Ende da. Wir haben nur eine gewisse Zeit hier. Und das gibt uns einen gesunden Respekt, auf den wir hochschauen dürfen. Das gibt uns einen gesunden Respekt, dass eigentlich jeder von uns ist einseitig. Wisst ihr das? Du bist einseitig, ich bin einseitig. Ich denke dies und jenes, ich denke immer, ich habe trotzdem recht. Ne? Nein, wir sind alle einseitig und wir brauchen den anderen. Deswegen gibt es Gemeinde. Wir brauchen den anderen. Also der jetzt links und rechts neben dir sitzt, der kann so sagen, danke, dass es dich gibt, weil ich bin einseitig und nur gemeinsam sind wir stark. Und das Gleiche gilt auch in unserer Beziehung zu Gott. Nur in unserer Beziehung zu Gott, wenn wir das wirklich leben, sind wir stark. Und dann dürfen wir auch, wenn wir für was beten, daran glauben und gucken, was Gott dann macht. Ein paar Beispiele aus den letzten Wochen, Jahren. Ich habe hier so 7, 8 Sachen aufgeschrieben, weil es vielleicht wichtig ist, dass wir auch noch mehr hören, was Gott so alles tut. Eine ganz aktuelle Sache, mein Freund Bill Wilson aus New York, manche kennen den, der kümmert sich um die Kinder weltweit, Metro World Child, der hat vor 4 Wochen einen Herzinfarkt gehabt, hat das gerade so überlebt. Jetzt ist er wieder im Fitnessstudio mit über 70 und macht seine Hanteln. Und er postet, im Gazastreifen hatten wir 1005 Kinder zur Sonntagsschule. Stellt euch das mal vor. Die machen im Gazastreifen eine Sonntagsschule, damit die Kinder etwas von Jesus hören. Vor einigen Monaten sind 2 seiner Mitarbeiter erschossen worden. Sie machen jetzt wieder weiter. Und dann haben die, die machen das immer so, das ist so ein Bühnenprogramm und dann ein paar Spiele, aber auch eine biblische Geschichte. Und am Ende gibt es immer auch noch was zu essen. Und da die nicht viel zu essen haben, haben die Wasser und Essen aufgebaut. Und einige Väter haben das nachts bewacht, könnt ihr euch auch vorstellen. Und als dann die Sonntagsschule losgehen sollte, kommen 4 Hamas-Kämpfer an, gehen auf sie zu und wollten sich wahrscheinlich am Essen holen, weil die hatten auch Hunger. Und dann auf einmal in den Trümmern stehen 8, 9 andere Soldaten auf und kassieren die ein und nehmen die fest. Und dann sagte Bill, es gibt immer noch Wunder. Ja? Das ist eine extrem verrückte Geschichte. Weil nicht jeder würde da jetzt hingehen oder auch seine Mitarbeiter ermutigen, im Kriegsgebiet sich um die Kinder zu kümmern. Aber er macht das, weil das ist sein Leben und seine Berufung. Eine andere Geschichte. Wenn ich in Dortmund in mein Büro gehe oder fahre, ist es oft so, dass ich dann so auf dem Weg in die Nordstadt, manche kennen das, manche nicht, immer noch bete. Ich sage, Gott, ich freue mich jedes Mal, wenn wir in unserer Stadt auch die Menschen finden, die anderen Unrecht tun. Und dann biege ich dann in unsere Hirtenstraße ein und gehe ins Büro Und wenn ich dann so rausgucke aus meinem Büro, dann sehe ich auf der anderen Straßenseite Fenster, die sind zugehangen mit Vorhänge. Rote, grüne, gelbe, eine ganze Menge. Und du weißt ja nicht, wer ist dahinter. Und dann kommt immer für mich so ein Impuls, Norbert, bete, wenn hinter diesem Fenster eine Person ist, die nicht gut gesonnen ist, unserem Land, unserer Stadt, dass das ans Licht kommt. Ja? 3 Wochen vorher hatten wir ein Mitarbeitertreffen und dann sagten meine Mitarbeiterinnen, ja, da gibt es eine ganz nette Familie. Die haben 4 Kinder, die kommen zum Kindertreff und die gehen auch zum Elterncafé. Ganz nette Leute. Solche netten Leute haben wir noch nie gesehen. Die müssen wir unbedingt besuchen. Und die laden immer alle ein. Ja? Letzte Woche höre ich dann, diese Familie ist gar nicht so nett. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben Leute eingeladen, meistens Frauen. Und wenn die dann in ihrer Wohnung war, hat die Frau abgeschlossen und der Mann hat dann versucht, die irgendwie an die Wäsche zu gehen. Und zum Glück, eine von meinen Mitarbeitern wollte die auch bald besuchen, die hat selber 2 Kinder. Zum Glück ist eine Frau, hat das dann erzählt unseren Mitarbeitern und wir haben dann die Polizei benachrichtigt, die Leute sind jetzt, dieses Ehepaar ist in Untersuchungshaft und die 4 Kinder sind vom Jugendamt erstmal woanders, haben sie die untergebracht. Ja? Gestern war ich auch wieder in meinem Büro, habe an der Predigt gearbeitet und dann sehe ich wieder diese Vorhänge. Sind immer zu. Und deswegen, ich bete weiter, ich sage, lieber Gott, schenkt, dass diese Menschen, die Unrecht tun, gefasst werden. Ja? Und alleine dieses Beispiel, dass das ans Licht kam, weil dieses Ehepaar, die sind auch immer zum Elterntreff bei uns im Haus gewesen. Die haben den Elterntreff benutzt, um Kontakte aufzubauen. Die waren so freundlich und wir waren alle geschockt. Ja? Deine Beziehung zu Gott macht den Unterschied. Deine Gebete, die du sprichst, machen den Unterschied. Und wenn du dann den Heiligen Geist noch mit einlädst, sie haben mir schon mal ab und zu mal eine Geschichte hier erzählt, ich erzähle euch gleich noch eine. Wenn du den Heiligen Geist bittest, ich mache das auch laut, dass wenn ich irgendwo hingehe, schwierigen Termin, dann sage ich, lieber Heiliger Geist, komm mit, ich weiß, du wohnst in mir, komm trotzdem mit, ich bitte dich jetzt noch mal darum. Macht oft den Unterschied. Ein zeitnahes Beispiel. Manche kennen den Kerem, der im Kindertreff mithilft. Der ist aus Jordanien, Christ. Und der hat sein BFD bei uns abgeschlossen und den haben wir jetzt einen Arbeitsvertrag gegeben. Und er hatte Anfang Februar seinen Termin bei der Ausländerbehörde, weil ihr wisst, wenn du in Deutschland bleiben willst, das ist nicht einfach. Und er hat alle seine Papiere zusammengepackt und dann hatten wir noch Mitarbeitertreffen und dann sagt er, ich muss los. Ich sage, ja, warte noch, das schaffst du sowieso. Da habe ich gesagt, Kerem, bete doch mal jetzt ganz laut vor unseren Ohren in unserem Team und lade den Heiligen Geist ein, dass er mit dir zu diesem Ausländeramt mitgeht. Das hat er dann auch gemacht. Das haben wir noch nie so gemacht. Er betet ganz laut und geht los. Um 11 Uhr, so und so viel Uhr, ja, hat er sein Meeting. Er kommt da rein. Er hat noch den Professor Dr. Rainer Haus mitgenommen, der ihn in Jordanien als Musiktherapeut ausgebildet hat. Der sagt, ich gehe da mal lieber mit. Hat sich auch eine Genehmigung eingeholt. Nicht, dass das hier falsch läuft, weil Kerem wurde hatte ein deutsches Stipendium bekommen und das wurde eigentlich von Deutschland finanziert, das wusste ich alles gar nicht. Und auf jeden Fall kommt er dahin und da sitzt eine Frau, eine Sachbearbeiterin im Kopftuch. Die spricht auch seine Sprache. Er wusste, ich soll auf jeden Fall nicht Arabisch mit ihr sprechen, sondern sie sprach perfekt Deutsch. Und dann hat sie sich so die Unterlagen angeguckt, durchgeblättert Und dann sagt sie, aha, Sie sind ja Musiktherapeut. Aber ich sehe, Sie haben auch studiert, nämlich Master of Business. Also BWL wäre das bei uns, glaube ich, ne? Stimmt das? Genau. Der hat noch nebenbei in Jordanien BWL studiert. Und er hat sich immer gewundert, warum mache ich denn dieses blöde Studium? Er sagt, er war nur fünf oder sieben Mal war der nur an der Uni und den Rest hat er eigentlich online gemacht. Das war alles während auch der Corona-Zeit und auch davor. Und dann sagte die Frau, ja, die Arbeitsverträge sind gut, wir haben ihn angestellt, und aber wir nehmen nicht ihre therapeutische Ausbildung, sondern wir nehmen ihr Studium, das ist besser. Dann sagt sie noch, im Dezember gab es Änderungen bei der Ausländerbehörde. Und wenn ich mir ihre Unterlagen angucke, gehe ich ganz stark davon aus, die werden nochmal geprüft, dass sie ein Visum für ein Jahr bekommen. Und der Rainer, der sagt, das gibt's doch gar nicht. Jetzt zieht sie diesen Joker, den wir nicht gesehen haben, sein Studium aus dem Ärmel und das öffnet ihm alle Türen. Und dann kam er zurück, war total happy und sagt, weißt du was, Norbert, Gott ist verrückt. Ich sage, wie? Ich habe mich immer gefragt, warum studiere ich dieses blöde BWL, das will ich nie machen. Und jetzt ist es mein Türöffner für den Eintritt hier in Deutschland, um hier sein zu dürfen. Das war eine Riesenlektion für ihn. Ja, ist das nicht spannend? Wir waren geschockt, positiv. Und diese Frau, die mochte ihn auch. Weil wenn Karim irgendwo auch auftaucht, sind die Frauen immer fröhlich. Weil er so gut aussieht, aber auch so von seiner Persönlichkeit extrem aufmerksam ist. Den haben wir im Kindertreff hier unten und wir genießen seine Art. Und als Musiktherapeut musst du wissen, ein Musiktherapeut hilft Kindern, die zu spät geboren oder zu früh geboren sind, oder auch Leute, die einen Schlaganfall hatten, der hilft durch Übungen und durch Musik, dass das Kind oder die Person sich entspannt und das Gehirn wieder durchblutet wird. Das heißt, wenn er ein Kind sieht, hat er einen Blick dafür, ob es in seiner Entwicklung auf der Ebene schon ist, wie es sein sollte. Wenn es nicht so ist, weiß er, was er machen kann, um diesem Kind zu helfen. Und dieser Mann liebt Jesus. Und der ist jetzt bei uns im Team. Ist eigentlich für mich eine lange Gebetserhörung. Einen coolen jungen Mann im Team und im Haus. Natürlich, unser Haus ist groß, weil der ist ein Teil bei King's Kids und ein Teil bei Stern im Norden, dass wir ihn einfach haben. Ja? Aber für ihn war das so, Mann, er sagt, Gott ist so groß. Ne? Gott ist so groß, er meinte so gut zu mir. Und dann kamen seine Papiere. Und wisst ihr was? Der hat ein Aufenthaltsrecht bekommen von 4 Jahren. Das kriegst du normalerweise nicht. Ja? Das heißt, um zurückzukommen, Gott mit in den Alltag einzubinden, ist so spannend. Und das möchte ich uns allen einfach zuschmeißen. Mein Freund, ich habe da letzte Mal auch schon von erzählt, mein Freund ist Pastor Pfingstgemeinde in Lörrach, nein, nicht in Lörrach, in Kempten. Und der fliegt ja dann immer einmal im Jahr dann nach Kalifornien zu Bethel Music und Bethel Church und nimmt immer die Pastoren und die Verantwortlichen mit. Und er war jetzt wieder da, hatte noch einen Nierenstein, der ihn immer zwickte, aber ist trotzdem geflogen. Und ich habe den jetzt vor 2 Tagen, hat er mich besucht, so spontan. Und dann haben wir ausgetauscht und habe ich gesagt, ja, wie war das denn da mit 50, 60 Pastoren so, ne? Ja, sagt er, wir hatten in der Gemeinde eine außergewöhnliche Zeit. Ne? Die haben lange Lobpreiszeiten und im Lobpreis und auch durch die Predigten passiert immer irgendwas. Da passieren viele, also Heilung ist da nicht, Heilung passiert oft und auch andere Sachen. Und dann erzählte er mir von einer Pastorin, er sagte, da war eine Pastorin Und als ich die zum ersten Mal dann auch dort getroffen habe, weil die fliegen dann immer direkt, sagte, die konnte nicht lachen. Am Ende von diesen 10 oder 12 Tagen war die komplett verändert. Und dann haben die so eine Austauschrunde gemacht und dann haben die gefragt, hey, was hast du hier erlebt? Ja, da gab es auch noch eine Konferenz, aber die haben eigentlich ganz viel im Lobpreis erlebt. Im Lobpreis, langer Lobpreis, einfach vor Gott sein, sich einfach da reinzutauchen. Und dann sagte die Frau, vor 10 Jahren habe ich mein Lachen verloren als Pastorin. Hier habe ich es zurückbekommen. Ist das nicht krass? Die hatte dann ein Erlebnis, das war so tief und hat ihr das Lachen zurückgegeben. Die hatte also als Pastorin nicht zu lachen. Deswegen müssen wir aufpassen, wenn Steffen nicht mehr lacht, dann müssen wir aufpassen. Ne? Ja. Und sie hat ihr Lachen wiedergefunden. Ist das nicht krass? Hast du das schon mal gehört, so eine Geschichte? Ich nicht. Das heißt aber auch, wenn wir dahinter tiefer buddeln, Gott weiß, was du und ich, was wir brauchen, was uns fehlt, was zu kurz kommt, was verschüttet ist, was zerstört wurde durch das Leben. Ja? Und er ist derjenige, der einfach, wenn wir ihm darum bitten oder wenn wir auch für uns beten lassen, dass er uns erreichen kann. Er kann das verändern, nicht wir. Bei uns im Haus trifft sich ja auch Kirche im Pott, bei uns in unserem großen Zentrum. Und eine Geschichte noch zum Schluss und dann mache ich Schluss. Da ging dann ein Mitarbeiter von der Kirche im Pott ging zum Gebet oder er wurde eigentlich dahin gezogen, ein leitender Mitarbeiter. Und da sagte die Frau zu ihm, weißt du was, deine Laktose, wie das da Ding da heißt, Toleranz oder so, dass du nicht alles essen kannst, das mache ich nicht mehr mit. Und er sagt, wie? Ja, ich will heute mal für dich beten. Ne? Und dann hat diese Frau mit dem Gebetsteam für ihn gebetet. Er hatte keinen Glauben, Nico. Nico hatte keinen Glauben, weil da wurde schon so oft für gebetet. Und dann hat er gedacht, naja, nachher gibt es Kaffee und Kuchen. Und so hat und dann hat er das gleich getestet und seitdem ist alles weg. Aber er hat nicht selber dran geglaubt. Das heißt, das heißt auch, dass wenn du Glauben hast für jemanden, dann geh doch einfach hin und sagst, hey, ich würde gerne mal für dich beten. Vielleicht macht Gott was. Du musst ja nicht sagen, er macht was, aber vielleicht. Aber wenn du so einen Impuls hast, ist das oft ein Drängen vom Heiligen Geist, das wirklich zu tun. Ja? Und wenn du einmal für jemanden gebetet hast, der gesund geworden ist, hör nicht auf. Versteht ihr? Weil du weißt nie, was Gott so machen kann. Hinter jedem Wunder, was passiert, können wir den Charakterzug, einen Charakterzug Gottes finden. Das Wunder ist eigentlich nicht immer das Wichtigste, sondern der Charakterzug Gottes dahinter. Ja? Und die Gunst vom Menschen und Gott, kennt ihr Leute? Es gibt Leute, die haben Gunst. Die haben Gunst vor Gott und auch vor Menschen. Das sind Leute, die, wenn du die reinholst, verändert sich was. Die Gunst eines Menschen wächst wo? Immer in der Gegenwart Gottes. Die Gunst wächst in der Gegenwart Gottes. Das heißt, auftanken alleine auch bei Gott. Das hat so eine Kraft und so eine Power und kann dich ausstatten dann für die neue Woche. Deswegen heute Abend mein Tipp, kein Tatort, vielleicht keine Rosamunde, Pilcher und wie sie alle heißen, sondern vielleicht mal eine Stunde mit Gott alleine sein. Mein abschließender Satz, den habe ich hier schon öfters zitiert, das ist der, Gott hat immer Zeit für dich, nur du bist nie zu Hause. Das gilt auch für die Jugendlichen. Die haben nämlich überhaupt keine Zeit. Ja? Gott hat immer Zeit für dich, nur wir sind nicht zu Hause. Das heißt auch, wir können zu Hause sein, aber du bist nicht offen, mit Gott Zeit zu verbringen, weil dich alles noch beschäftigt oder du die nächste Woche schon wieder vor Augen hast und denkst, boah, nächste Woche Vorstandssitzung, da ein Meeting, hier ein Meeting, Zahnarzt, was weiß ich, versteht ihr? Aber das Coole ist, meine Erfahrung in den letzten Jahren, genau an dieser Stelle mit Gott die Woche planen, ihn bitten, mit reinzukommen und dann kann ich dir versprechen, wird diese Woche extrem friedevoller. Wenn der Friede Gottes dann auch noch auftaucht in Treffen, dann lösen sich die Probleme oder auch schwierige Schüler, Kinder, Mitarbeiter, auf einmal ist es anders. Ja? Wenn wir es Gott in die Hände gelegt haben, ist er treu und gerecht. Amen. Lass uns einen Augenblick still sein. Ich spreche noch ein Gebet, aber überleg mal einen kurzen Augenblick. Gibt es eine Sache, die ich mitnehme für morgen, für die nächste Woche? Eine Sache. Von all dem, was wir heute gehört haben. Vom Abendmahl angefangen, über die Lieder und auch über die Beispiele und über den Text. Denk mal ganz kurz drüber nach.